Willkommen zum Neusprechfunk, die Nummer 17 mit
Maha, hallo.
Kai, nach 4 Jahren Pause, hallo.
Und Konstanze, wir haben tatsächlich eine ziemlich lange Pause gemacht, aber das gibt uns natürlich die Gelegenheit, über all die Neusprechworte, die in den Jahren passiert sind, nochmal zu reflektieren. Und wir haben eine lange Liste und werden ungefähr 8 Stunden aufnehmen.
Um Gottes Willen.
Das ist natürlich ein Witz. Wir haben uns wieder zusammengefunden und ich freue mich auch. Und wir haben ein neues Blog, das auch schon bestückt ist und eine neue schicke Optik. Und da haben wir uns gedacht, da können wir ja auch einen Neusprechfunk machen, ne?
Ja, genau. Und es gab viele Hörerinnen und Hörer, die gefragt haben, jetzt wo das Blog online ist, wann denn auch endlich wieder ein Neusprechfunk kommt. Und
genau, da gab es tatsächlich einige Fans, die sich gemeldet haben.
Ja. Was ich auch mal schön fand. Mal sagen, wann wir sind. Ne? Wir das haben uns immer vorgenommen, nett zu sagen, an welchem Datum wir sind. Wir sind im Jahr 2023 und wir sind Anfang März.
Ja.
Ich nenne jetzt mal nicht das Datum, weil wir nicht genau wissen, wie lange wir für den Schnitt brauchen. Darüber müssen wir noch verhandeln.
Hm. Aber der Neusprechfunk ist ja zeitlos.
Genau. So ist es. Tatsächlich lohnt es sich, alte Folgen zu hören, denn die vorgestellten Worte, die sind auch immer noch nach ein paar Jahren spannend. Vielleicht sollten wir mal kurz, wer jetzt nach 4 Jahren unser Konzept nicht kennt, mal sagen, wie ist unser Konzept?
Unser Konzept, ja, was ist unser Konzept? Wir sprechen über Neusprech, also über Sprache der Politik. Und das ist ja in unserem Blog eher so ein bisschen wortorientiert, weil da gibt es ja neue Wörter. Und hier versuchen wir dann eben auch größere Zusammenhänge herzustellen. Und wir haben in der Vergangenheit uns auch immer mal bestimmte Texte angeschaut. Das habe ich auch zur Vorbereitung des heutigen Treffens wieder getan. Ich habe mir nämlich die Hightech-Agenda, nur richtig mit Deppenleerzeichen, von Bayern angeschaut.
Nee, echt mit Deppenleerzeichen. Oh Gott. Er will uns triggern, Kai.
Eben auch, weil das andere Thema, was jetzt so ein bisschen natürlich jetzt aktuell ist, sehr Berlin-lastig ist, nämlich die Koalitionsverhandlungen in Berlin. Mhm. Da habe ich nämlich auch wunderbaren Neusprech. Und deshalb dachte ich, ich muss mir noch was Bayerisches anschauen, damit die Leute nicht sagen, wir würden uns nur für Berlin interessieren. Und wo wir gerade dabei sind, habe ich auch ein Wort, was ich euch gerne raten lassen möchte.
Mhm. Oje,
die,
oje,
die das Zuhörer wird hart. Natürlich auch. Ja, und dann habe ich natürlich noch verschiedenes anderes, was sie so angesammelt hat.
Okay, also wir werden vielleicht ein bisschen länger als 8 Stunden brauchen. Nee, tatsächlich haben wir uns vorgenommen, wir bleiben ja so ungefähr bei 1 Stunde, wenn wir natürlich nicht ganz schaffen, aber haben wir uns vorgenommen. Wir sind, Triggerwarnung, ein explizit politischer Podcast hier. Möchtest du noch was hinzufügen, Kai, für unser Konzept?
Ein linksgrün versiffter politischer Podcast.
Ein linksgrün versiffter Politiker.
Uns wird ja immer mal wieder vorgeworfen von Schreibenden, ja, dass also diesen Gender-Wahnsinn, den würden wir ja mitmachen und
ach ja, haben wir den Gender-Wahnsinn mitgemacht?
Na, so ein bisschen. Also wir nennen, wenn möglich, beide Geschlechter.
Ach, tatsächlich?
Oh. Zumindest in Texten.
Ja, schon und seit längerer Zeit. Wir sind ein gemischtes Team.
Wir sind ein gemischtes Team,
genau.
Ja. Ich möchte aber nicht sagen, wer von uns die Frau ist, geht hier keinen was an.
Gut, ja. Das bleibt jedem selbst überlassen. Und uns wurde auch gelegentlich vorgeworfen, wir würden ja immer nur Begriffe rechts des Flusses auseinandernehmen und nie linke Neusprechbegriffe. So nicht sehe. Uns geht es, glaube ich, eher um Begriffe, die eindeutig verschleiern wollen. Also wo die Absicht dahinter steckt, den wahren Sinn des Plans oder des Vorhabens zu verschleiern. Das ist ja unser Konzept.
Genau.
Und die finden sich halt in verschiedenen Lagern.
Ja.
Und es gibt ein Buch, das habt ihr beide geschrieben vor 8 Jahren oder so. Das finde ich durchaus immer noch. Ja, ja. Aber hört mal, Männer.
Aber es gibt es noch. Es ist noch lieferbar.
Ist es noch lieferbar? Ja,
ja,
okay, lieferbar. Wow.
Aber heute ist doch Print on Demand, Honey.
Nee, das ist ja kein Print on Demand, sondern das ist tatsächlich in relativ hoher Auflage gedruckt worden. Und von dieser hohen Auflage ist immer noch einiges da.
Okay. Aber es gibt ja auch E-Books.
Ja. Eine Sache haben wir noch vergessen. Wir betrinken uns dabei immer standesgemäß mit Weinen, die in der Regel Maha aussucht und die von besonderer, toller Qualität sind und meist eine Geschichte haben. Erzähl mal.
Ja, genau. Wir haben hier das Château au Cairon aus dem Médoc, also ein Bordeaux und tatsächlich auch ein Cru Bourgeois. Das ist ja
balanced, elegant and deep.
Und Cru Bourgeois, die bürgerliche Lage sozusagen.
Ich wollte schon immer mal Bourgeois sein.
Da hier dürfen wir jetzt mal richtig Bourgeois sein, genau.
So, dann würde ich mal sagen, einer von uns muss anfangen. Ich bin es nicht. Deswegen, wer von euch möchte gerne beginnen? Denn wir haben uns, was auch zum Konzept gehört, nicht detailliert darüber informiert, was wir heute miteinander besprechen wollen, sondern die Einzelnen kommen hier vorbereitet mit Überraschungswörtern. Wer möchte von euch?
Kontrolliertes Chaos, bitte.
Ja, na dann würde ich natürlich euch erstmal raten lassen.
Sehr gerne.
Was sind Intermediäre?
Vermittler.
Ja, ich kenne den Begriff natürlich auch, eine Rückübersetzung quasi von diesem merkwürdigen Englisch in Brüssel, ne? Ist das, glaube ich, da kommt es, glaube ich, her.
Nee? Nein. Nee. Also ich helfe mal.
Ja? Ist sowas wie ein Getriebe zwischen
kommt
zwei verschiedenen.
Aus dem Medienstaatsvertrag.
Okay. Und dann aber Intermediäre oder als Medien?
Ja, genau. Das hat irgendwas mit Medien zu tun.
Vielleicht sind es so eine Leute, die streamen oder so?
Lauwarm, also ich denke, Konstanze nähert sich.
Bei mir ist ganz dunkel.
Ganz dunkel?
Ja. Ach. Also zumindest im Zusammenhang mit Medienstaatsvertrag.
Ja, doch, im Medienstaatsvertrag gibt es diese Kategorie. Mhm. Und das sind Facebook und Co.
Die keine Verleger sein wollen.
Genau, die Dinge vermitteln, das sind Intermediäre,
ja, so wie
die
Uber.
Also nicht die Urheber sind und eben ja irgendwie auch noch genannt werden müssen.
Na, sag mal, wo es herkommt. Also ich glaube tatsächlich, dass es aus diesem Englisch, aus diesem Deutsch, Englisch, Französisch kommt, was da immer in Brüssel. Wo kommt das her?
Ich bin mir nicht sicher. Nein, also das ist tatsächlich eine Erfindung, die Leute, und zwar weiß auch sogar genau, wo das herkommt, weil sich mit diesem Bereich Facebook und so weiter, die Stadt Hamburg beschäftigt hat. Der Medienstaatsvertrag wird ja federführend von Rheinland-Pfalz gemacht und die einzelnen Abschnitte werden von verschiedenen Bundesländern gemacht. Und Hamburg hat sich zuständig erklärt für die Intermediären, also für die großen Internetanbieter, Google, Facebook. Und dort ist auch dieses Wort geprägt worden.
Hm. Ja, weil der Datenschutzbeauftragte Hamburgs ja unter anderem gegen die geklagt hat und sich da sehr engagiert gezeigt hat in den vergangenen Jahren. Ja.
Also sozusagen der Intellektuelle würde sagen, zerschlag die Intermediäre oder wie ist es jetzt dann?
Nee, ich glaube, der Hintergrund ist viel ernster, weil die wollen ja keine Verlage sein.
Ja. Genau.
Weil wenn sie Verlage wären, wären sie ja plötzlich verantwortlich für die Inhalte, mit denen sie da Geld verdienen und müssen die nach Medien- und Pressegesetzen durchflöhen und wären plötzlich verantwortlich für Schmähungen und Beleidigungen und man könnte sie verklagen und so und viel Geld von ihnen verlangen und das wollen die ja immer nicht.
Genau, das wollen die nicht. Und da hat man eben versucht, da irgendwie die noch unterzubringen.
Eine neue Kategorie geschaffen.
Eine neue Kategorie geschaffen, genau. Also es gibt jetzt neben Verlagen und Urhebern noch eine weitere Kategorie, nämlich die Intermediäre.
Die Geld verdient.
Und weißt du, wie sie die anderswo nennen? Das ist ja eigentlich so ein Wort, was man überall verstehen könnte. Nennen sie die anderswo anders? Hast du mal?
Das weiß ich nicht.
Also Uber schreibt ja auf seinen Fahrzeugen, man sei kein Personenbeförderungsunternehmen, sondern nur ein Fahrtenvermittler.
Mhm. Natürlich. Ja. Sonst müssen sie ja auch arbeitsrechtlich und so. Ne?
Naja.
Also ist ja noch, hat ja noch andere Dimensionen.
Genau, aber genau das ist genau das gleiche Problem. Ja? Sie wollen sich sozusagen der Verantwortung entziehen, trotzdem Geld verdienen und plötzlich wird eine neue Kategorie geschaffen. Ja, interessantes Wort.
Genau.
Ja. Vielleicht kann es ja sogar, das könnten ja Englisch und Französischsprachige und die könnten das ja gut aussprechen. Vielleicht
man könnte
schafft das ja den internationales
Wort draus machen. Ja, das könnte man, in der Tat.
Ich weiß nicht, ob es schon so weit verbreitet ist. Aber wir können es auch, können wir es als Neusprech abhaken?
Ja. Wir können das, glaube ich, mal ein bisschen verfolgen.
Das ist eine sehr interessante Entwicklung, das war mir nicht klar.
Vielleicht haben ja auch die Hörerinnen und Hörer irgendwas gehört dazu. Und dann können wir da.
Leider werden im Podcast keine Gesichtsverrenkungen übertragen. Ja.
Wir behalten das
auf jeden Fall im Blick. Auge.
Ja. Na gut, dann switchen wir über zu Kai.
Ja, ich habe heute Volker Wissing mitgebracht, den.
Autominister.
Also offiziell ist er Bundesverkehrsminister und seine Partei, zu der gehört, ist die FDP. Aber er ist gerade dabei, sich den Schmähnamen Bundesbenzinkanister zu verdienen, wie er inzwischen genannt wird in vielen Netzwerken. Und ich würde das gern kurz schildern, weil da gibt es zwei schöne Begriffe, die da vorkommen. Und der erste Begriff ist der Technologieoffenheit. Mhm. Ihr habt ihn schon gehört?
Mhm. Ja, ich habe ihn sogar schon benutzt. Ja.
Du hast ihn benutzt? Okay.
Ja, in Karlsruhe.
Mhm. Magst du erzählen?
Vielleicht später. Ich werde erstmal hören, in welchem Zusammenhang er hier benutzt
wird. Gut, machen wir erstmal den Zusammenhang. Also, es gibt gerade auf EU-Ebene die Verhandlung, Verbrennungsmotoren in der EU zu verbieten ab 2035. Das ist der Plan. Der wird von relativ vielen, vor allem grünen Fraktionen mitgetragen, aber auch von SPD-Fraktionen. Und jetzt sagt aber der Bundes-, Gott, ich muss echt mir Mühe geben, ihn nicht Bundesbenzinkanister zu nennen, der Bundesverkehrsminister Wissing sagt, nein, also dieses Verbot, das schade, das nutze nicht und das solle man bitte nicht machen. Und er hat tatsächlich mit seiner Stimme es erreicht, dass die entsprechende Verhandlung auf EU-Ebene um dieses Verbot gescheitert ist. Jetzt behauptet er, es liege nicht an ihm, dass das gescheitert ist, sondern an der EU. Das können wir gleich noch ein bisschen auseinandernehmen. Das ist schon sehr lustig, die Argumentation. Aber sein Argument, warum er gegen ein Verbrennerverbot ist, also das Verbot von Verbrennungsmotoren, die ja CO2 und andere Stickoxide ausstoßen und damit dem Klima schaden und uns allen, sein Argument ist, es brauche eine Technologieoffenheit. Und das spielen wir mal kurz ein und hoffen, dass das hier auch technisch funktioniert. Moment.
Wir müssen jede Form klimaneutraler Mobilität zulassen. Und welches sich dann am Markt durchsetzt, das müssen wir nicht jetzt entscheiden. Und es macht gar keinen Sinn, die Möglichkeiten zu verengen zu einem Zeitpunkt, in dem die Fragen, wie klimaneutrale Mobilität bezahlbar für jede und jeden in Europa zur Verfügung gestellt werden kann, noch nicht abschließend beantwortet ist.
Ja, das wissen wir, wie er Technologieoffenheit gemeint hat.
Das war natürlich das falsche Zitat. Weil das mit der Moment, das mit der Technologieoffenheit kommt davor, das kommt jetzt. Verzeihung, technisches Problem, jetzt.
Ich finde, das Thema Technologieoffenheit, das ist doch ein sehr ernstzunehmendes. Es ist ja nicht so, dass wir unsere Klimaschutzziele leicht erreichen. Und es wird ja nicht leichter, wenn wir uns nur auf einzelne Technologien fokussieren und andere verbieten.
Das war's. Das ist die Technologieoffenheit. Er möchte nicht Technologien verbieten, die ja vielleicht dazu dienen könnten, doch noch klimaneutral zu werden oder zu sein.
Weil der Verbrennermotor der Zukunft eventuell mit, sagen wir, 2 Milliliter pro 100 Kilometer auskommt oder so?
Nein, mit einem anderen schönen Begriff. Mit sehr gut, Maha. Mit E-Fuels.
Okay, ich habe nur eine andere Realität geträumt. Okay.
Ja. Nee, also das ist wirklich eine interessante Diskussion, weil die offensichtlich von der Autoindustrie stammt, die sehr interessiert daran ist, ihre Verbrennungsmotoren, die sie über ein Jahrhundert entwickelt hat, die ausgereift sind, für diese Produktionsanlagen hat, weiter zu betreiben. Und das geht ja nur, wenn die keine Stickoxide mehr ausstoßen. Und das geht technisch durchaus. Man könnte sogenannte E-Fuels, Electronic Fuels, also elektrische Treibstoffe, komische Übertragung.
Die nicht elektronisch sind.
Funktioniert so nicht, ne? Aber die gar nicht elektronisch. Man könnte die erzeugen aus Ökostrom und aus Biomasse-Resten, also zum Beispiel aus der Landwirtschaft. Daraus einen synthetischen Kraftstoff, das ist, glaube ich, der technisch korrekte Begriff, erzeugen, den verbrennen. Und es gibt sogar welche, die dann wirklich auch nur noch Wasser und Wasserdampf ausstoßen am Ende. Das Problem ist nur, die sind wahnsinnig ineffizient. Mhm. Die sind sozusagen, also, wenn man sich das vorstellt, es gibt so Rechnungen, die sagen, wenn man den Strom nimmt, um E-Fuels herzustellen und die dann ins Auto packt und dann verbrennt, wenn man den Strom direkt ins Auto tut, in ein Elektroauto, kann man 10-mal so viele Autos betreiben. Mhm. Wahnsinnig ineffizient.
Ja.
Er möchte es trotzdem. Er möchte technologieoffen sein.
Ist ja, jetzt bist du ja schon ja ganz schön von dieser Metaebene weg. Er will ja nur sagen, es soll nicht gehen gegen eine einzelne Technik oder Technologie, ist ja sogar korrekter als Technik, sondern man muss diese Offenheit wahren, indem man nicht irgendwas Einzelnes verbietet. Das ist ja eigentlich, was er sagt.
Genau.
Also du hast ja jetzt den Kontext geliefert dafür, in welchem Zusammenhang er das gesagt hat.
Ja. Das Interessante ist ja, dass Politik soll ja gestalten. Ne? Und wenn man die Verbrenner verbietet, zwingt man ja die Industrie, auf E-Autos umzustellen, weil das ist im Moment die effiziente Methode, keine Schadstoffe zu erzeugen. So. Mhm. Er möchte diesen Zwang nicht. Er möchte diese Verbote nicht. Und da kommt jetzt noch dieses zweite Zitat, das können wir dann nachher nochmal machen, weil da geht es um den Markt, und da kann man sich noch länger mit beschäftigen, mit dem Markt. Ich finde dieses, wir wollen kein Verbot, das ist auch so ein Mantra der FDP, ja, die Verbotsgesellschaft und so. Und ich finde das schon sehr, sehr seltsam. Also wenn man ein Beispiel, nur zur Verdeutlichung. Ich habe es gegoogelt, deswegen weiß ich hier die Daten und so. Also, man stelle sich vor, die große Berliner Pferdeeisenbahn AG, ja, hätte um 1880 sich dafür eingesetzt, man soll doch bitte technologieoffen sein, ja, und hier nicht Pferde verbieten. Und wir hätten möglicherweise immer noch Pferdeeisenbahnen und nicht elektrische Straßenbahnen.
Pferde sind keine Technologie.
Damals waren sie es.
Pferde sind Wesen.
Natürlich sind sie Wesen, aber damals war es die schnellste Fortbewegungstechnik. Ja? Pferde, die wurden halt vor Wagen gespannt, die auf Schienen fuhren, das war die Pferdestraßenbahn. Mhm. Und ganz Berlin wurde damit erschlossen. War super, bis es Strom gab. Mhm. Und dann gab es die aber nicht mehr, ja, und dann gab es halt Strom und der war viel effizienter und dann wurde aus der großen Berliner Pferdeeisenbahn AG die große Berliner Straßenbahn und damit das größte Straßenbahnunternehmen Deutschlands. Und ich finde es immer schwierig, wenn man so ein Verbot nicht eine Chance sieht, dass Deutschland irgendwie zum größten, besten, schönsten Standort für Elektroautos wird oder was auch immer gerade Standard ist, ja, und dann immer nur das Verbot als Problem betrachtet. Und das finde ich so schwierig an dieser Technologieoffenheit, die ja das verstecken soll. Ja, das klingt ja schön, das ist offen und wir sind offen für alles und nicht ganz dicht und so.
Ne? Aber es ist halt, also erstmal, es ist nicht einfach nur ein Euphemismus. Dann ist so eine Art Strohmann-Euphemismus, wo man noch so einen Strohmann aufbaut, nämlich man unterstellt, es soll irgendwas verboten werden, was ja gar nicht stimmt, denn es ging ja bei dieser Sache mit 2035 darum, dass dann nur noch dass dann keine Verbrennungsautos, keine Verbrennungsmotoren mehr zugelassen, also keine Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren mehr zugelassen werden sollen.
Dürfen.
Die es schon gibt, sollen ja ad infinitum
weiterlaufen.
Ja. Also das wird auch irgendwie falsch dargestellt. Es wird ein Strohmann aufgebaut, dass man irgendwas verbieten will, was aber im Grunde dann auch ähnlich wie bei den Pferdeeisenbahnen auch oder Pferdestraßenbahnen ja tatsächlich dann im Grunde auch keiner mehr haben will.
Ja.
Und das wird dann eben, und dann wird gesagt, aber wir müssen auch dafür offen sein, also für die veraltete Technologie.
Ja, genau, darum geht's. Wir müssen offen sein, am Alten festzuhalten.
Naja.
Ja, weiß nicht. Also klar, den Strohmann baut er schon auf, aber das Argument an sich finde ich nicht hirnrissig. Also jetzt hast du dieses Beispiel gebracht mit den Pferden. Pferden sind keine Technologie, ja, aber...
Natürlich sind es liebenswerte Lebenswesen, ja.
Also wenn es denn so gewesen ist, dass sie Pferde verboten haben...
Das haben wir ja nicht, wir wollten ja dann keiner mehr.
Ich versuche das Gedankenexperiment weiter zu denken, dann ist das ja eine deutliche Bewegung in Richtung eben Strom. Hm. Aber jetzt kann man natürlich im Nachgang... ist ja ein Fakt der Geschichte, dass die Stromerzeugung nicht eben ökologisch sinnvoll war in vielen Punkten. Also da kommt ja ein Rattenschwanz dran an Fehlentscheidungen, anderen politischen Fehlentscheidungen, die zur Klimakrise gut beigetragen haben. Also das ist ja so eine, also ich finde das grundsätzliche Argument nicht so furchtbar blöd. Natürlich finde ich die grundsätzliche Haltung, die sich da ausdrückt, gerade unter den Liberalen, auch diese starke Unterstützung einer ganzen Branche, die sich einfach nicht bewegt, die sich wirklich seit Jahrzehnten nicht genug bewegt.
Das finde ich das Problem daran. Politik soll gestalten. Und wie gestaltet Politik? Durch Gesetze und ja auch durch Verbote. Mein Gott. Ja.
Schon richtig. Aber das, was er da eigentlich sagt, würde ich nicht so richtig als Neusprech. Ja, also das ist eine Verbrämung, das stimmt schon. Also er wird eigentlich was anderes sagen. Ja.
Technologie offen, dann erwartet man ja, dass es da um neue Technologien geht.
Dass alle ganz begeistert werden für diese neue Technologie E-Auto. Aber es geht ja genau darum, das Rückwärtsgewandte zu verteidigen.
Das Alte, das ist ja irgendwie...
Ich verstehe den
Punkt. Man ist ja dem Alten gegenüber nicht offen, weil das eh schon da ist. Also das ist, glaube ich, das, was da ist.
Also mal die Nachteile dieser speziellen Technologie ja nun hinlänglich irgendwie debattiert wurden und auch schon sehr lange sehr klar sind, auch gut beforscht und so. Ja, ich glaube, ich sehe den Punkt.
Danke.
Ja, aber ich finde es nicht so einfach. Also das ist nicht so ein Klassiker, wie wir ihn oft haben, sondern
es ist schon sehr geschickt. Es ist schon sehr geschickt.
Ist geschickt,
sehr geschickt, das stimmt
und schon. Und die Argumentation ist noch viel geschickter, weil ihm wird ja jetzt vorgeworfen, er hätte dieses Verbrennerverbot verhindert. Auf EU-Ebene. Und Wissing sagt, nein, ich habe gar nichts verhindert, ihr habt verhindert. Wir haben gesagt, die EU soll doch bitte technologieoffen über diese Technik E-Fuel diskutieren und wie es möglich sein kann, dass künftig auch noch Verbrennungsmotoren, wenn sie denn E-Fuel nutzen und klimaneutral sind, weiter betrieben werden können. Bitte macht doch einen Vorschlag. Und die EU-Kommission hat keinen Vorschlag gemacht, wahrscheinlich, weil sie es bescheuert findet, ja,
ja.
Und ineffizient. Mhm. Und jetzt sagt aber Wissing, ihr habt keinen Vorschlag gemacht, dann können wir eurem nicht zustimmen. Ihr seid schuld, nicht ich. Mhm. Und das finde ich schon eine interessante Verdrehung. Mhm. Ja, eine Forderung aufzustellen, mhm, von der alle sagen, ja, Entschuldigung, die ist technisch nicht ausgereift, die ist ineffizient, die ist nicht verbreitet, wer weiß, ob die mal sinnvoll wird. Ja, wir hätten eine sinnvolle Methode, die funktioniert, die könnten wir jetzt nutzen. Aber eine zukünftige Forderung aufzustellen, zu sagen, wie, ihr wollt es nicht, na, dann machen wir euer auch nicht mit. Und das finde ich schon ein bisschen, mhm, fies.
Naja, zumal die anderen europäischen Länder sich ja doch relativ deutlich über Wissing auch geäußert haben. Es ist ja nicht so, dass, naja, er musste ja ordentlich einstecken dafür. Hm.
Zu Recht.
Ja, ja. Es ist, ich habe irgendwo gelesen, ich weiß nicht, ob ihr das auch gelesen habt, dass das sehr selten ist in diesen ganzen, ja, in den Verhandlungen, dass sich ein Land wie Deutschland mit einer besonderen Bedeutung so querstellt, also auch in anderen Politbereichen.
Naja. Ja, bei der Vorratsdatenspeicherung haben sie es ja auch gemacht. Da waren sie ja auch immer dafür.
Ja, da hatten sie immer Mitstreiter. Da war, mhm, Deutschland niemals eine Position eingenommen, mhm, nicht ein einziges Mal. Mhm. Und sie waren in der Regel mit der Mehrheit, sind sie bis heute.
Mhm. Okay,
naja.
Ja, bis heute sind sie nicht mehr so dafür. Ha. Aber gut, das liegt auch wiederum an der FDP.
Mhm.
Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich hatte gelesen, ich glaube, ich habe es in der FAZ gelesen, dass es sehr selten ist, dass sich Deutschland als ein wichtiges Land so alleine gegen was stemmt. Mhm. Aber ich habe natürlich über andere Politbereiche jetzt nicht so den Überblick, dass ich wüsste, ob das stimmt.
Ich auch nicht.
Ja,
gebe ich zu. Mir fiel kein konkretes Beispiel ein. Das ist schon mal ein guter Hinweis, sonst würde man vielleicht eins wissen.
Naja.
Wir bezeichnen mal Technologie offen. Ja, nicht als Neusprechwort, sondern in der Verwendung von Wissing als Verbrämung?
Naja, aber es ist schon ein Euphemismus, also auf jeden Fall. Also ich bin schon der Meinung, das hat was mit Neusprech zu tun.
Es spielt, glaube ich, zumindest mit diesem Verständnis von Offenheit für etwas Neues. Da wird es ja meist gefordert, also diese Offenheit. Offenheit
ist ja das, was, ne, man öffnet die Tür für das Neue. Ja.
Und es ist positiv
Offenheit
besetzt.
Ist nicht auf das, was es schon gibt,
gerichtet. Genau, und er bezieht es ja auf E-Fuels oder synthetische Kraftstoffe, die zumindest in seinem Verständnis neu sind. Streng genommen wurden sie von der deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg entwickelt. Egal, weil sie kein Öl mehr hatten. Aber er bezieht ja darauf, E-Fuels sei neu und eine neue Technologie, man soll dafür neu sein. Aber eigentlich geht es ja darum, eine uralte Technologie, nämlich den Verbrennungsmotor, zu erhalten.
Genau, an der Stelle passt es auch nicht.
Und das finde ich sozusagen, mhm, die Verbrämung. Ja.
Mhm. Ja. Das ist schon ziemlich komplex.
Leider, tut mir leid.
Ich habe aber ein
schönes Beispiel. Müssen wir mal sehen, was die Kommentare sind. Ha?
Koalitionsvertrag, oder bei der Aushandlung des Koalitionsvertrags für Berlin, ein ganz ähnliches Beispiel gefunden, also was meiner Ansicht nach in eine ganz ähnliche Richtung geht, aber das könnt ihr ja mal beurteilen und natürlich auch
der High-Tech-Strategie?
Nee, das kommt noch, also der Koalitionsvertrag.
Na dann los.
Da gleich am Anfang ist die Rede gewesen, also so ist jedenfalls berichtet worden, dass es jetzt nicht mehr darum geht, einseitig den Radfahrverkehr zu stützen, wie das in der bei Rot-Rot-Grün der Fall war, sondern man möchte jetzt, und so steht es, so steht es zumindest in der Quelle, es geht um einen Ausgleich zwischen Autofahrern, Radfahrern und Fußgängern.
Ja, es ist doch genau das Gleiche. Eine Technologieoffenheit sozusagen.
Ja, ein Ausgleich zwischen Autofahrern, Radfahrern und Fußgängern.
Wie so eine Drittel-Drittel-Drittel-Lösung?
Ja? Nee, nein. Ich glaube, es klingt nur gut.
Ja, ja. Es soll da
darum gehen. Das Problem ist ja, dass in so einer Großstadt wie Berlin waren ja Radfahrer und Fußgänger stark benachteiligt, weil sozusagen bisher immer der Ausbau der Straße als Prämisse galt. So, und jetzt hat eine Regierung mal für ein Jahr das versucht, anders zu machen. Oder vielleicht eine Legislatur, nee, es war eine Legislatur, ja, anders zu machen. Und es gab ganz viele neue Radfahrer und Pop-up-Radfahrerstreifen und ähnliches. Und ich glaube, dieser Ausgleich meint, naja, die Autofahrer wurden jetzt so benachteiligt in den letzten Jahren in Berlin. Ja, das möchte man doch bitte neu ausgleichen.
Genau. Ja, aber das ist hier eure negative Herangehensweise. Ja, könnte auch meinen, die Fußgänger kriegen auch ihr Drittel. Hallo, ihr müsstet nur anders lesen.
Naja, gut, aber
mehr Platz für Fußgänger.
Die Versuche gibt es ja. Also es gibt in vielen so dicht besiedelten Stadtbezirken wie Prenzlauer Berg und so durchaus Versuche, Straßen zu sperren für den Fahrzeugverkehr, damit sie eben von Fußgängern und Radfahrern genutzt werden und nicht mehr von Autos. Und ich kann mir vorstellen, es wird schwieriger mit so einer Formulierung.
Mhm. Das wird sicherlich schwieriger.
Das ist alles die Folge der Friedrichstraßen-Anomalie, die vielleicht Nicht-Berliner nicht kennen.
Das ist der Streit genau um der
die
Punkt.
Berliner Friedrichstraße.
Natürlich geht es da um die Friedrichstraße. Danke, ja, dass dabei du darauf hinweist.
Wirklich wenig. Also es waren, ich würde sagen,
ein Teilstück 500
Meter oder so.
War gesperrt, ja. Genau.
Ich bin da auch oft gewesen, also zu Fuß. Also es war ja durchaus auch für andere Menschen eine Sehenswürdigkeit.
Und Sitzgelegenheiten. Mhm. Und, ja.
Aber es war trotzdem nicht sehr irgendwie no urban feeling da.
Ja, weil die Straße, das Konzept fehlte.
Nee, das ist sozusagen an der Straße selber ist ja kaum was, außer große Kaufhäuser und Büros. Das ist nur ein bisschen schwierig, wenn du keine kleinen Läden hast und kein Leben und keine Menschen.
Ja, aber viele Anwälte, Briefkastenfirmen, da ist ja eine Menge eigentlich. Genau.
Ja, oder wohnen halt auch wenige Menschen, weil es zu teuer ist. Ja, das ist schon schwierig. Genau. Ja. Mhm. Aber es gibt Straßen in weiß nicht, Charlottenburg oder Prenzlauer Berg, wo das durchaus funktioniert, wo es da ein Kiez existiert, ja, weil da plötzlich Kinder spielen.
Mhm. In Kreuzberg, die eine Straße, fällt mir ein, wie heißt die noch? Bergmannstraße?
Die ist ja teilweise. Das ist so eine Mischung. Da fahren schon noch Autos, die sind halt sehr zurückgedrängt und eingeschränkt. Die müssen mich da so durchschlängeln.
Das ist tägliches Chaos. Misslungen, echt? Weil wieso? Einfach, sie haben die eine Seite der Straße für Fahrräder gemacht und das ist zu wenig. Da ist zu wenig Platz. Da ist so viel Radverkehr in zwei Richtungen, dass es viel zu eng ist.
Oh.
Und es fahren halt immer noch Autos, die sich da durchschlängeln und dann gibt es immer Konflikte und so.
Und dann haben sie noch dazwischen Ladezonen.
Ja, aber sie haben doch auch diese riesen Steine, wo man drauf sitzen kann und
ja,
so.
Ja, da sind so Blumenkübel und Steine und so Ecken und so.
Okay, aber es funktioniert nicht, ne?
Nee, es funktioniert nicht. Also es ist einfach zu wenig Platz für die Radfahrer.
Naja, und wie wäre es jetzt mit einer Drittel-Lösung, die du hier propagiert hast, die ihr nur falsch versteht?
Ich sehe schon vom Alex nach Buch laufen.
Naja, ich sehe, es gibt schon auch Überlegungen, wie man es besser machen kann. Also zum Beispiel in der Friedrichstraße könnte man, weil das ja eine Stadt ist, die ja von Friedrich dem Großen angelegt worden ist, in so einem Planverfahren, wo da parallele Straßen sind, und es sind ja diese sogenannten Quartiere dort, also immer so Viertel, also so Häuserviertel.
Mannheim-Style.
Und genau, man könnte natürlich tatsächlich in der Charlottenstraße den ganzen Verkehr nach Norden durchleiten, durch die Bärenstraße den ganzen Verkehr nach Süden, durch Wilhelmstraße den ganzen Verkehr nach Süden und in der Friedrichstraße dann tatsächlich die Fußgänger.
Du meinst, dazu bräuchte es aber ein gesamtstadtplanerisches Konzept.
Ja, und das fehlt.
In Berlin sowieso, ja.
Wir haben doch hier gerade gewählt. Für die, die nicht wissen, wir haben hier gerade gewählt, die Wahl ist wiederholt
worden. Also, CDU und SPD.
Vielleicht kommt es ja anders. Also wir wissen jetzt zu dem Zeitpunkt noch nicht, ob es tatsächlich schwarz-rot wird.
Sieht so aus im Moment.
Ja, aber man weiß es nicht. Es gibt ja offenbar alternative Koalitionsverhandlungen.
Ja.
Falls Giffey noch stürzt oder Wegner über seine Burschenschaftenkontakte oder was immer er dafür rechtsradikale oder zumindest ziemlich dolle rechte Facebook-Gruppen frequentiert hat. Also
eine bewegte Jugend, ja.
Ja, ich habe es jetzt auch nur am Rande mitbekommen. Für die Berliner ist es oft so, wenn die Wahl vorbei ist, dann warten sie einfach nur verblendet auf das Ergebnis.
Naja, es ist halt in Berlin immer so, auch was Häuserbau und Abriss angeht, es ist erst abgerissen, wenn es weg ist und es ist erst fertig, wenn es fertig ist. Und das Gleiche gilt auch für die Koalition. Also erst wenn die Wahl des regierenden Bürgermeisters abgeschlossen ist oder der regierenden Bürgermeisterin, weiß man, wie es ausgegangen ist.
Na, vielleicht findet sich ja deine seltsame, von euch missinterpretierte Regel da drin wieder. Die CDU ist vielleicht Fußgänger- und Radfahrerfreundlicher, als ihr denkt.
Und technologieoffen? Nee. Viel technologieoffener, als ihr jetzt glaubt?
Das ist nicht so.
Weißt du überhaupt bei den Rollern? Kriegen die auch ein Viertel? Also man könnte mal nicht so eine Viertel...
Diese Elektroroller?
Ja, die sind doch jetzt total... Ey, also zumindest, wo ich so frequentiere, diese Stadt zu Fuß, sind die enorm noch mal mehr geworden.
Ja, aber Berlin will die doch zurückdrängen.
Will sie zurückdrängen,
ja. Wir haben hier Wert, wer weiß, vielleicht wird da gar nicht zurückgedrängt. Ja,
die haben ziemlich viele Lizenzen erteilt, mehr als andere Städte, ich glaube 7 oder so, für 7 Betreiber und so, also relativ
ganz
viel.
Ganz viele Betreiber in Berlin, ja.
Und, also 7 könnte ich nicht aufzählen, aber es sind sehr viele
Stadt
Farben.
Die Stadt ist ja voll mit diesen Dingern. Total. Die liegen überall rum.
Müssen man da nicht einen Ausgleich schaffen?
Und blinken traurig.
Naja,
wir tun immer
man müsste im Sinne des Ausgleichs die natürlich auf die Straßen bringen. Also man müsste spezielle Parkplätze für Autos umwandeln in Parkplätze für die Roller.
Denn nein, das passiert zum Teil tatsächlich. Also es werden
Parkplätze umgewandelt. Dass die auf Bürgersteigen stehen, ist leider keine gute Lösung, weil dann Rollstuhlfahrer oder auch normale Fußgänger teilweise gar nicht mehr durchkommen.
Also wir sehen, na gut, wir können ja noch nicht wissen, wie es ausgeht.
Ja.
Aber eventuell werden wir bald einen Ausgleich haben, wie immer der Ausgleich aussieht.
Ja. Ja, aber der Ausgleich funktioniert auch wieder so wie die Technologieoffenheit, denn es ist ja im Grunde kein Ausgleich, weil die Kräfteverhältnisse zwischen Autofahrenden, Radfahrenden und Fußgängern natürlich sehr unterschiedlich verteilt sind.
Ja, vor allen Dingen die Ausdehnungen.
Nee, das, ja. Lobby, dieses Lobbyproblem.
Das auch.
Ja. Ja. Das, also Radfahrer und Radfahrerinnen und Fußgängende haben keine Lobby.
Fußgängende? Entschuldigung.
Zu Fußgehende, nee, ja. Kann man nicht sagen.
Die haben keine Lobby.
Fußläufer? Ja? Oh, geht ja auch nicht.
Fußlaufen.
Entschuldigung. Okay.
Hände laufen auch nicht.
Na gut. Aber Maha, wo du schon dabei bist und den Blick geworfen hast auf Rot, Rot, Grün oder was auch immer passieren könnte hier in Berlin, hast du noch ein Beispiel, was dazu passt?
Da gibt es noch einiges.
Na dann los.
Die Schulbauoffensive natürlich.
Die Schulbauoffensive, ja. Überhaupt generell eine Offensive habe ich jetzt häufiger wahrgenommen.
Bellizismen sind wieder sehr in Mode.
Ja, sind sehr in Mode gekommen.
Woran das wohl liegen wird?
Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich eine Spezialoperation.
Ja, genau. Militärische Spezialoperation.
Entschuldigung.
Ja. Wer das nicht weiß, das ist ein Neusprechwort von Putin für den Ukraine-Krieg.
Ja.
Wobei es jetzt wieder weniger auftaucht, finde ich. Also es hat so ein bisschen Nachhaltig.
Putin hat ja inzwischen selber auch
von Krieg geredet, genau.
Ja, ich weiß nicht, wie es in russischen Zeitungen mittlerweile ist, also ob die schon Krieg schreiben dürfen.
Nee, die dürfen nicht, da gibt es ja ein Gesetz. Die kriegen richtig Ärger.
Ja.
Ja, die Schulbauoffensive.
Wir bauen also Schulen in Berlin vermutlich wieder, jetzt ist wieder Berlin-Beispiel, naja. Ja, eine offensive Schulbau.
Braucht die Stadt wirklich dringend?
Ja.
Das Problem bisher in den vergangenen Jahren war, das gab zwar Geld, aber nicht genug Leute, um es zu verplanen und zu verbauen. Deswegen stockte die vorherige Offensive der vorherigen Regierung sehr.
Naja.
Weil das dann daran Neusprech? Wo ist der Neusprech-Aspekt?
Und das Offensive ist, also was soll das? Ich meine, warum offensiv? Also, dass man Schulen baut, okay.
Okay, man muss ja immer das Gegenteil, ne? Also die Schulbaudefensive würde natürlich keinen Sinn machen.
Eigentlich ist es ja ein sprachliches Eingeständnis des bisherigen Versagens, oder? Weil wenn man eine Offensive braucht, dann war bisher eher Stillstand.
Man war im Verteidigungsmodus.
Ja.
Naja.
Das ist man noch. Haben die dann auch Dächer, die Schulen, die neuen?
Das ist nicht ganz sicher, ob die
Und Dächer woher kriegen sie die Lehrer sind, und Lehrerinnen?
Ja.
Schüler werden da.
Die werden da,
ja. Und Schülerinnen.
Auch.
Naja, Berlin will ja wieder verbeamten, das heißt, es gäbe dann vielleicht doch.
Die muss man erstmal ausbilden.
Ja, klar. Das kommt auch noch
dazu. Ich meine, andere Bundesländer verbeamten auch, die kann man ja schlecht wegfangen.
Ja.
Shanghai.
Tatsächlich ist zumindest von, ich habe eine Zeit lang Lehrerinnen und Lehrer ausgebildet. Tatsächlich ist der Trend immer noch weg von Berlin.
Ja, natürlich.
Also ich habe nur eine Gruppe von,
ist unattraktiv.
Von sozusagen Ex-Studenten, mit denen ich Kontakt habe. Tatsächlich sind es nur Männer, weil Informatik war. Und jetzt ist gerade der Letzte aus Berlin verschwunden, auch aus Geldgründen. Also die bieten einfach mehr Geld. Und auch ehrlich gesagt bessere Konditionen teilweise. Die sind ja alle so in dem Alter, wo die jetzt Familien gründen. Und sind alle abgewandert, sämtlich.
Ja, also es ist ja auch nicht leicht, hier eine Wohnung zu finden und so.
Das kommt noch dazu.
Das die Klassengrößen sind enorm, das darf man auch nicht unterschätzen. Ja, wenn du mit 32 Kindern irgendwie Unterricht machen willst, boah, das ist eine Herausforderung.
Ja. Ja, und auch so ein bisschen die Frage der Sprachkenntnisse in manchen Bezirken. Das ist tatsächlich auch ein Problem, wenn Informatiklehrern geht, weil das ja eine höhere, also Sekundarstufe 2 meistens ist. Und da hat sich das Sprachproblem so ein bisschen nivelliert.
Naja.
Also wir gehen in die Offensive hier in Berlin, ja?
Okay, ja.
Endlich.
Mehr Fußballmetaphern. Könnt ihr, man muss es ja nicht bellizistisch auslegen.
Ja, aber es ist eindeutig bellizistisch.
Was hast du noch?
Dann gibt es noch die Stärkung des ÖPNV durch ein dauerhaftes 29-Euro-Ticket.
Die Stärkung, da wachsen bei mir Muskeln.
Moment, da wird nicht der ÖPNV gestärkt. Nee,
Quatsch. Das ist Quatsch. Ne? Ja,
also da fahren zwar mehr Menschen, aber es gibt nicht mehr bei Bus und Bahn.
Durch ein dauerhaftes 29-Euro-Ticket. Das passt doch nicht.
Gibt es keinen einzigen Bus mehr dadurch. Ja?
Also die Stärkung des ÖPNV heißt doch durch Investitionen in den ÖPNV und nicht dadurch, dass es 29 Euro
Im Gegensatz, er wird noch mehr überlastet.
Wobei Berlin, glaube ich, immer noch das einzige Bundesland ist, oder? Okay, Bundesland, aber mit überhaupt einem so ein Flatrate-Angebot, ne? Gibt ja das Deutschland-Ticket, was wahrscheinlich nicht gerade der Hit werden wird dann mit 49 Euro, aber ich glaube, 29 schon einmalig in Deutschland.
Das ist ziemlich günstig und natürlich führt das dazu, dass dann mehr Leute noch ein Abo abschließen.
Ja, super.
Aber das ist nicht die Stärkung des ÖPNVs. Denn selbst wenn wir einen Abo-Rekord in Berlin haben, ist der dadurch nicht gestärkt.
Ja, ich sehe den Punkt.
Und der Berliner ÖPNV ist jetzt schon defizitär. Also auch mit den hohen Eintrittspreisen, wollte ich sagen. Wie heißt es? Beförderungsgebühren, danke.
Defizitär, denkst du den ÖPNV wieder mal ökonomisch?
Nein, natürlich sollte er das nicht sein, ja, aber das ist ja immer ein Argument. Das ist ja das Problem. Ach, wir müssen ihn ja stützen und finanzieren, dann haben wir gerade kein Geld, wir haben ja gerade eine Schuloffensive und dann kommt wieder was zu kurz und so. Und dann das ist ja so ein schrecklicher Kreislauf, ja, dass die einzelnen Dinge, die für eine funktionierende Gesellschaft leider unerlässlich sind, miteinander konkurrieren müssen, genau, um das Geld.
Ja. Naja, weil sie mit der Bundeswehr zum Beispiel nicht konkurrieren
müssen. Die ist ja alternativlos.
Die ist alternativlos.
Das weiß jeder und die ist übrigens auch nicht eben billig.
Ja, und die hat lange gelitten. Also
die leidet ja seit bedingt einsatzfähig. Ne?
So die Friedensdividende, die sogenannte, ja.
Aber das ist ja nicht die Schuld der SPD.
So heißt sie. Nach dem Ende des Kalten Krieges wurde die massiv abgebaut und abgerüstet und kein Geld mehr investiert und alles ist verrottet. Und jetzt stellt man fest, wenn man 10 Panzer verschenkt, fehlen einem 12.
Naja. So, ich habe noch einen Punkt, der immer aufgeführt wird in allen Artikeln. Das muss also wirklich ein wörtliches Zitat sein aus den Verhandlungen. Und das sind Modellprojekte für Videoüberwachung. Und ich weiß nicht genau, was darunter verstanden wird. Denn Videoüberwachung, da braucht man ja kein Modellprojekt.
Nicht in
da
Berlin. Da hängt
man Kameras auf.
Ja, die gibt es auch längst überall.
Ich vermute, aber da könnt ihr ja eure Meinung sagen.
Gesichtserkennung.
Dass mit Modellprojekten was ganz anderes gemeint ist. Nämlich, dass es nicht einfach um Videoüberwachung geht, sondern darum geht, eventuell Gesichtserkennung zu machen oder mit Hilfe von
KI
auffälliges Verhalten festzustellen.
Mustererkennung.
Ich glaube, Modellprojekt hat sich auch noch in anderen Bereichen so ein bisschen als neues Wort für Test.
Ja, und Test gar nicht
klingt,
so schlimm.
Klingt immer gar nicht gut, klingt nach Tierversuch und so. Ja.
Und Modellprojekt klingt, als ist gar nicht so schlimm, die dagegen sind, müssen sich nicht aufregen und so. Projekt ist begrenzt zeitlich.
Klingt irgendwie auch ein bisschen wissenschaftlicher, wird irgendwie besser untersucht und beforscht. Ja, stimmt. Ist nicht wie so ein Tierversuch oder so.
Und das letzte hieß ja auch so. Es gab ja so ein Projekt schon am Ostkreuz.
Südkreuz.
Ostkreuz. Das Südkreuz?
Südkreuz, ich habe es auch ein Projekt.
Das war Ostkreuz. Egal.
Du meinst die Biometrieerkennung?
Genau, durch
das Südkreuz an den
Bundespolizei.
Auf dem einen Aufgang sind zwei sehr, sehr lange Rolltreppen.
Stimmt, diese Rolltreppen.
Genau.
Ja, Südkreuz.
Ich bin da mehrfach gewesen. Das war aber noch unter dem Messier.
Genau, das ist ewig her. Ist ja auch gescheitert. Weil die Technik war nicht
das
gut genug.
Also gescheitert ist das nicht. Da hast du die politische Kommunikation des Innenministeriums aber nicht richtig wahrgenommen.
Wahrscheinlich habe ich da was missverstanden.
Und die Arbeitsgruppe tagt übrigens immer noch, weswegen die Unterlagen dieser Arbeitsgruppe leider nicht herausgegeben werden können. Ich habe da schon x IFG-Fragen gestellt. IFG ist Informationsfreiheitsgesetz.
Ja. Das fließt wahrscheinlich ein in das nächste Modellprojekt zur Videoüberwachung. Ja.
Naja, eigentlich muss ich sagen, der Bund macht und was die Länder machen, hat oft keinen Bezug zueinander, die nehmen ja nicht mal richtig wahr. Also wenn man jetzt auf Bundesländer guckt, gibt es ja einige Modellprojekte, gerade so um Bahnhöfe rum, Mannheim gibt es ein großes. Die gucken oft nicht aufeinander.
Naja, und hier in Berlin soll es jetzt auch Modellprojekte geben.
Hat es möglicherweise was zu tun mit großen amerikanischen Firmen, die KI installieren wollen bei der Polizei?
Naja,
und in mehreren Bundesländern Verhandlungen führen und schon
dabei sind. Die Polizei ist ein interessanter Markt, Kai.
Ja, total. Der Krieg auch.
Also, du weißt nicht genau, aber du wirst uns informieren, wenn wir alle biometrisch überwacht werden?
Genau, ich denke, darum geht es.
Hier ist ja mal Googeln verboten bei uns, aber ist auch mal gut.
Ich will nur kurz mal leaken an die Hörer und Hörerinnen natürlich, dass hier wieder beide mehrere Bildschirme haben.
Ja, weil da meine Notizen drauf sind.
Gerade im Sparmodus.
Du bist die Einzige, die hier noch auf Papier schreibt.
Ja.
So, ich kann aber, du hast vorhin ein Wort gebraucht, was auch in einem Zitat von Giffey vorkommt.
Oh, meine spezielle Spezialfreundin.
Da ist es Neusprech. Also, du hast von Informationsarbeit gesprochen und das tut Giffey auch.
Na?
Denn Giffey hat ja das Problem, dass sie diese neue Koalition auch bei der SPD-Basis durchsetzen muss. Und dazu sagt sie, jetzt kommt das Zitat, für uns ist es jetzt wichtig, sehr viel Informations- und Kommunikationsarbeit auch in die Partei zu leisten.
Ich glaube, jetzt gibt es schon zwei Bezirksverbände, die gesagt haben, nee, wir wollen keinen Kai Wegner, ne?
Genau.
Wir müssen jetzt vielleicht mal denjenigen, die sich in Berlin nicht auskennen, Franziska Giffey ist die noch regierende Bürgermeisterin und eine Politikerin der SPD. Nur falls jemand sie nicht kennt, ne?
Das Zitat mit der Informations- und Kommunikationsarbeit, das ist natürlich, ja, im Grunde muss da, weiß nicht, was gemacht werden, damit die Leute entsprechend abstimmen. Aber auch die andere Seite, auch bei der CDU, gibt es offenbar Schwierigkeiten. Und Wegener hat auch ein Zitat. Wir haben gerungen, wie wir Berlin noch besser machen.
Ach, endlich wieder ein schöner Ringer.
Das setzt natürlich voraus, als Präsupposition, dass Berlin schon sehr gut ist. Wenn man es noch besser machen will, muss es ja schon gut sein. Aber leider stimmt das ja gar nicht, dass Berlin so gut ist. Jedenfalls nicht in allen Belangen.
Ach komm. Ja. Irgendwie funktioniert es ja immer.
Erstaunlicherweise, das stimmt. Aber ich finde gerungen auch schön. Ja, endlich hatten wir jemand richtig gerungen, ja. So möglichst körperlich.
So, jetzt ist aber Kai wieder dran, bevor ich dann noch was zur bayerischen Hightech-Agenda sage.
Ach so, das war es mit dem Koalitionsvertrag? Okay. Ja, dann möchte ich noch einen Klassiker bringen, nämlich den Markt. Weil den mag ich immer wieder sehr.
Regelt der wieder irgendwas?
Ganz von alleine.
Oh, bitte, Kai.
Ja, ganz von alleine. Und dazu muss ich jetzt ein Zitat bringen. Ich hoffe, dieses Mal ist es jetzt das Richtige. Einen Moment, das kommt jetzt.
Wir müssen jede Form klimaneutraler Mobilität zulassen. Und welches sich dann am Markt durchsetzt, das müssen wir nicht jetzt entscheiden. Und es macht gar keinen Sinn, die Möglichkeiten zu verengen zu einem Zeitpunkt, in dem die Fragen, wie klimaneutrale Mobilität bezahlbar für jede und jeden in Europa zur Verfügung gestellt werden kann, noch nicht abschließend beantwortet ist.
Also, ja, dein Spezialexperte Wissing war doch wieder.
Das war wieder Volker Wissing von der FDP, der Bundesverkehrsminister. Und er möchte nicht entscheiden.
War das jetzt ein FDP-Argument für die armen Menschen und ihre Geldbeutel?
Das war ein FDP-Argument für technikoffene Mobilität. Und ich finde,
da ist sie wieder.
Da ist sie wieder. Aber was ich so wirklich ein Armutszeugnis finde, ist dieses Argument, das wird schon irgendein gottgleicher Markt irgendwie entscheiden und man braucht uns Politiker ja gar nicht. Ja, okay, wozu brauchen wir euch denn dann? Ja? Also wozu brauche ich ihn, wenn er das nicht entscheiden? Wenn er sagt, man muss das jetzt nicht entscheiden.
Also zumal der Markt, der nicht, also der ist ja jetzt schon sehr viel in Regelungen, die just von früheren Politikern beschlossen wurde. Der ist ja nur schon reguliert.
Ja, darum geht es doch in Politik, dass sie den Markt, den angeblich gottgleichen Markt, reguliert. Ja?
Und vor allen Dingen ist das ist auch unsinnig, weil natürlich, meine, was ist der Markt? Also der Markt.
Ja, bitte, was ist der Markt?
Das sind doch genau, auch zum Markt gehören doch auch solche Dinge, dass es politische Entscheidungen gibt, die irgendwelche Umstände verändern. Und stellen sich andere Agenten im Markt darauf ein.
Also naja, es gibt Anbietende und es gibt Kaufende. Ja. Und es gibt Kaufende und es gibt Leute, die das irgendwie regulieren. Schon immer.
Ja.
So. Herr Wissing möchte aber nicht regulieren. Das muss nicht entschieden werden, das regelt ja der Markt.
Aber der Markt regelt gar nichts.
Ja, das Schlimme finde ich. Also doch, man kann ja sagen, also das Argument könnte ja sein, ich als Käufer kann ja darüber entscheiden, was ich kaufe. Mhm. Und wenn ich etwas nicht kaufe, weil ich finde, es ist doof, zum Beispiel Verbrennungsmotoren, dann ist es ja meine Entscheidung und ich kann jetzt hoffen, dass viele diese auch so tätigen, diese Entscheidung, und irgendwann setzt sich das durch und keiner kauft mehr Autos mit Verbrennungsmotoren. Aber mein Einflussgrad in diesem riesigen europäischen und globalen Markt ist ja winzig, um nicht zu sagen verschwindend gering. Und meine Hoffnung ist ja, ich wähle ja Politiker und Politikerinnen in der Hoffnung, dass sie sinnvolle Interessen durchsetzen, damit es viel schneller geht als die langsame Erkenntnis, die in Millionen Menschen reift, es könnte vielleicht schlecht sein, dass dieses Klima uns alle umbringt.
Ja.
Naja, aber vielleicht ist es ja eine dumme Idee mit den Verbrennungsmotoren. Ja. So.
Wissing hat die Geldbeutel im Blick, hat er doch gesagt.
Wessen?
Na, die Geldbeutel von denen, die auf ihre Geldbeutel gucken müssen.
Er hat die Geldbeutel der Hersteller der Verbrennungsmotoren im Blick.
Das hat er so nicht gesagt.
Das hat er so nicht gesagt, aber meint er genauso. Ja. Und wenn man einen Teich austrocknen will, wen fragt man dann nicht?
Die Frösche?
Die Frösche.
Genau. Ja.
Ja, das ist eine interessante Verweigerung, ne?
Unglaublich. Also aus dem Mund eines Bundespolitikers. Es gibt keine höhere Ebene in unserem Land, ja, wenn man gestalten will und wenn man Einfluss nehmen will.
Hast du wieder Olaf vergessen?
Ich habe auch den Bundespräsidenten vergessen. Aber er ist Bundespolitiker, er ist Minister der Bundesregierung. Ja. Und er sagt, das muss nicht entschieden werden. Er sagt ja nicht mal, das muss ich nicht entscheiden. Er sagt, das muss nicht entschieden werden. Es ist auch noch versachlicht und weggeschoben. Ja?
Von sich.
Von sich, genau. Mhm. Und diese Art von Verantwortungslosigkeit, die finde ich schon unglaublich.
Naja, vor allen Dingen schreit doch die gesamte Klimaproblematik nach Entscheidungen und nach
Schnellen, vor allen Dingen Schnellen.
Genau. Wir haben da ja nicht ewig Zeit.
Nee, nein, leider nicht.
Nein, nicht nur das, sondern auch tatsächlich, also in diesem Sinne Weichenstellenden. Also genau, der Druck ist ja da. Also
ja. Und es gibt, glaube ich, genug Menschen, die schon längst keine Verbrennungsmotoren mehr kaufen. Es gibt aber auch immer noch genug, die es tun. Und ja, dann muss man halt sozusagen allen klar machen, wir wollen jetzt als Gesellschaft aber vielleicht doch alle überleben und dann müssen wir es halt einschränken. Tut uns leid. Dafür gibt es Alternativen.
Schlimm ist ja der Übertrag auf andere Bereiche. Also wenn man dieses Argument, also ich muss es immer in anderen Politbereichen denken, das wird ja immer schlimmer, wenn man sich das vorstellt. Weißt du, wie meint man das mal für, weiß nicht, Atomstromproduktion? Muss man nicht, macht der Markt.
Ja, regelt der Markt.
Da ja, fällt mir einiges mehr ein. Kinderrechte.
Ja. Mein Strom kommt aus der Steckdose. Mir ist wurscht vor
der, ja. Nee, so. Bei der Atomenergie hat der Markt ja noch nie was geregelt, weil es ohne staatliche Investitionen gar nicht geht.
Oh, auch so bei Kinderrechten war der Markt, glaube ich, eher schädlich.
Ja.
Also hätten wir keine Gesetze, würden 12-Jährige immer noch in Fabriken arbeiten.
Genau. Aber der Trend geht zurück zur Kinderarbeit, also global gesehen.
Ja, das leider. Ja. Oh, ist das schrecklich? Also,
traurig,
das ist
schrecklich. Ja, tatsächlich.
Da müsste man also 2023. Auch
dringend.
Ja, wir sind uns einig, dass wir vielleicht den Markt doch nicht ganz so marktradikal betrachten wie Volker Wissing.
Das sollte man nicht.
Hast du noch einen von ihm?
Ja.
Na dann bitte. Ich bin noch nicht fertig mit Wissing. Können wir noch einen draufsetzen, oder?
Ja. Gibt ja noch einen Streit, in dem er eine wichtige Rolle spielt, nämlich den Ausbau von Schiene und Straße. Also, was ist ja eigentlich wichtiger? Muss man jetzt das deutsche Straßennetz ausbauen oder das deutsche Schienennetz um? Und also das Überthema ist wie immer Klima, ne? Also das ist das im Moment für unsere Generation lebensbedrohliche und lebenswichtige Thema, glaube ich. Darauf können wir uns einigen. Und Wissing sagt, ja, ganz klar, wir brauchen mehr Straßen.
Naja, eigentlich hat er doch gesagt, hat er nicht gesagt, man kann die Ausbauprojekte, die jetzt gerade laufen, nicht einschränken oder so? Er hat es auch verbrämt, oder?
Er hat wieder so eine ganz irre Argumentationskette aufgebaut. Ja, also es gibt eine neue Studie des Bundesverkehrsministeriums, die besagt, der Güterverkehr wird bis 2051 um 50% zunehmen. Also um die Hälfte mehr, ja, von 100 auf 150%. Das ist eine Menge. Im Moment läuft der Güterverkehr überwiegend auf der Straße. Alle sind sich einig, dass das ja irgendwie schlecht ist, weil LKWs viel Ruß und die Abgase und so weiter produzieren und die Straßen stark abnutzen. Und eigentlich gibt es seit Jahrzehnten die Prämisse, dieser Güterverkehr müsste auf die Schiene verlagert werden, weil da könnte ja viel effizienter und klimaschonender transportiert werden, diese ganzen Güter. So, jetzt sagt Wissing, ja, die Schienen sind aber so verrottet, die auszubauen, ach, das würde ganz lange dauern. Da geht's viel schneller, aus einer dreispurigen Autobahn eine vierspurige zu machen oder aus einer zweispurigen eine dreispurige, weil die Autobahnen sind ja eh schon da. Und dann machen wir noch das, weil das hilft uns doch viel besser. Und also das Argument, was er, Zitat, die Ergebnisse, er meint seine Studie, zeigen eindrücklich, dass wir unsere Ziele eines nachfragegerechten Verkehrs, ja, ihr Leute seid schuld, weil ihr fragt ihn ja nach, nicht allein durch den Ausbau von Schiene und Wasserstraße erreichen können. Also nicht allein durch den Ausbau von Schiene und Wasserstraße, sagt er, nimmt es aber als Argument, um Straße auszubauen und nicht Schiene, weil gleichzeitig hat das Bundesverkehrsministerium leider keine neuen Gelder für den Ausbau der Schiene zur Verfügung gestellt.
Ja.
Und einen geplanten Ausbau um Jahrzehnte verschoben.
Aber ist das nicht eigentlich nur Technologie offen von ihm? Weil könnte ja passieren, total, dass, sagen wir mal, in 15 Jahren Beam erfunden wird, dann brauchen wir ja keine LKWs mehr, dann können wir einfach beamen.
Na, oder vielleicht werden LKWs erfunden, die keine, Kohlendioxid mehr ausstoßen.
Vielleicht kommen auch Aliens
mit und E-Fuels.
Bringen irgendwas mit,
nein,
ist ja
das
egal.
Das sind wieder LKWs mit E-Fuels.
Technologie offen sein.
Ja.
Er hat es aber nicht so richtig auf ein Wort gebracht. Nee, das ist mehr so eine Argumentationskette.
Es sind so verschlungene Argumentationsketten. Ja. Wenn man die zerlegt, stellt man fest, es geht immer nur um Verbrennungsmotoren und die Autoindustrie.
Ja. Ich frage mich immer, das habe ich aber leider schon oft gesagt, wenn man alte Podcasts hört, ich frage mich immer, ob die das selber denken. Also ich meine...
Ich fürchte ja. Man kann es nicht so überzeugend rüberbringen, wenn man es nicht selber glaubt.
Na, dem wird das natürlich eingeflüstert von...
Nee, so, ich glaube, das ist eine Form von Ideologie. Ja, er glaubt wirklich daran, dass es ja eine sinnvolle, ausentwickelte Technik ist, in der Deutschland führend ist. Und wenn man die nur mit neuen synthetischen Kraftstoffen betreibt, wäre Deutschland weiterführen, könnte wieder die Welt anführen mit diesen Verbrennungsmotoren. Ja, und begreift wahrscheinlich selber nicht, dass es leider wie Pferde ist. Ja, wird irgendwann keiner mehr brauchen, weil alle anderen noch was anderes.
Jetzt hör doch mal auf mit diesen Pferden, die sind keine Technologie.
Nein, die sind Tiere. Ich meine, das war ja schon immer so.
Aber wer reitet heute noch? Ja?
Dass die deutsche Industrie da auch anpassungsfähig ist. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wenn VW erstmal so richtig einsteigt in die Elektromobilität, dass die binnen kurzem weltweit führend sind.
Ja, das Problem ist halt inzwischen, dass andere schon führender sind.
Aber das kann trotzdem sein, dass
VW
das
also was Steuertechnik angeht für diesen ganzen Kram, was Batterietechnik angeht, was Infrastruktur angeht, da gibt es halt leider inzwischen Anbieter, die sind schon viel weiter. Sie müssen es aufholen. Es sind Investitionen in Milliardenhöhe und die scheuen sie natürlich, vor allen Dingen, wenn sich ihre Verbrenner noch weiter verkaufen lassen.
Ja.
Es ist wie in der Medienindustrie, du druckst weiter Zeitungen, wenn du immer noch damit Geld verdienst, auch wenn das Internet inzwischen viel besser und cooler ist.
Genau.
Solange du noch irgendwie Geld verdienst, versuchst du auf dem Alten zu beharren.
Naja.
Weil das Neue fordert halt von dir, dass du dich änderst. Und was können Menschen ganz schlecht?
Sich ändern.
Naja, jetzt hast du wieder von männlichen Menschen gesprochen. Also, habe ich das laut gesagt?
Huch. Alles gut, alles gut. Ich widerspreche. Ich erlebe auch weibliche Menschen, denen es auch schwerfällt, sich zu ändern. Aber
ja. Mir fällt in dem Zusammenhang, ihr habt das vielleicht gelesen, dieser kleine deutsche Autobauer Sono Motors, die ein Solarauto bauen wollten. Also ein Auto, dessen Außenhülle aus Solarzellen besteht und sozusagen nicht mehr betankt werden muss. Auch nicht. Es stimmt nicht so ganz, weil natürlich irgendwie.
Ja, aber eigentlich warte ich da seit Jahrzehnten drauf.
Warte, die haben gerade, sie haben es gerade aufgegeben. Sie machen zwar die Solarpanels weiter, aber sie machen keinen Autobau mehr. Und ich fand interessant, dass die beiden Unternehmensgründer eine große Kritik, eine Politkritik dabei abgelassen haben, nämlich zu sagen, naja, es ist offensichtlich auch hier nicht gewollt, diese Form von Innovationen quasi gegen die bestehenden Branchenriesen ist offenbar nicht gewollt. Das fiel mir natürlich in dem Zusammenhang wieder ein.
Wie es immer so ist, wenn es monopolartige Strukturen gibt, die verteidigen ihre Geschäftsmodelle.
Ja. Genau. Die alten Geschäftsmodelle bis zuletzt verteidigen, wo man damit immer noch Geld machen kann.
Genau. Ja. Und zwar genug.
Nicht zu knapp, ja.
Ja.
Ja, es ist schwer, auf ein Neusprechwort oder eine Wortverbindung zu pinpointen.
Also für mich geht es um diese erklärte Verantwortungslosigkeit. Die Nichtbereitschaft zu handeln.
Ja.
Um noch ein Zitat zu bringen, das ist jetzt Marissa Reiserer, die ist Verkehrsexpertin bei Greenpeace, die hat dazu gesagt, wer Handlungsmacht hat und die nicht nutzt, der begeht ein Klimaverbrechen.
Ja, also oder Gestaltungs, also kannst du ja auch als Gestaltungsmacht, naja, natürlich.
Und noch dazu, wenn du Politiker und Politikerinnen fragst, warum sie das geworden sind, ist ja kein unanstrengender Beruf, sagen sie immer, sie wollen gestalten.
Ja, muss sie gestalten natürlich auch durch Unterlassen. Also,
er gestaltet, er gibt es nicht zu.
Es ist ja auch eine Form, naja, natürlich. Wir sind uns leider mal wieder einig, wir müssen uns auch ein bisschen mehr streiten, Männer. Ja? Also wir hier mit.
Ja, wir müssen uns mehr streiten.
Wir machen jetzt mal Folgendes.
Du wolltest mal, genau.
Ich habe mir natürlich gedacht, die Männer wissen das noch nicht, aber mal gucken, was ihr sagt. Ich habe mir natürlich gedacht, wenn wir uns irgendwie nach 4 Jahren sehen, ich habe irgendwann nach 1,5 Jahren oder so aufgehört, die Liste zu führen mit Neusprech. Und ich hatte nicht so richtig Lust, ein Neusprechwort davon vor 3 Jahren aufzugreifen. Dachte, jetzt machst du mal was anderes. Und habe mir die Worte des Jahres durchgesehen von den Jahren, wo wir uns nicht gesehen haben, also sozusagen 3 Jahre lang. Und ich fand am spannendsten, weil ich dachte, alle können wir nicht besprechen, natürlich die von 2020. Das wird euch nicht überraschen, in welchen Bezug haben die im Wesentlichen?
Corona.
8 von 10, genau. Aber ich fand sie trotzdem ganz interessant, weil ich glaube, dass ihr manche gar nicht mehr kennen werdet und werde gleich mal abtesten.
Bitte. Ich bin gespannt.
Ja, und weil ich finde, dadurch, dass wir so ein feststehender Begriff mittlerweile uns vor Corona letztes Mal gesehen haben, jetzt quasi danach, wollen wir uns nicht drüber streiten, ob es wirklich danach ist und so, aber nach den Maßnahmen.
Nach dem offiziellen Ende der Maßnahmen.
Ja, das offizielle Ende ist am 30. März. Also mit, wo alle Verordnungen und so enden. Ne?
Gerade noch davor.
Ja. Genau, wir haben uns. Aber ich fand es eigentlich ganz gut zu reflektieren. Das Erste, was ich euch fragen will, ist, wie viel Infizierte und Tote gab es insgesamt? Wisst ihr das? Habt ihr eine Idee?
Weltweit oder Deutschland?
Global.
5 Millionen Tote?
Maha, mehr oder weniger?
Ich würde auch ungefähr so viel sagen, ja.
Ich habe es nämlich mal nachgeschlagen, also weil ich es auch nicht wusste, ehrlich gesagt, 6,8 Millionen.
Okay. Ja.
Und Infizierte, habt ihr eine Idee?
Nein, überhaupt nicht.
Ja, aber ich denke, die sind alle ziemlich durchinfiziert. Also ich habe es nicht gehabt, aber...
Wir sind nicht durchinfiziert, das liegt aber wahrscheinlich daran, dass ganze Kontinente die Zahlen nicht so erheben, wie das jetzt in den westlichen war. die Zahlen, die erhoben wurden, sind 681 Millionen Infizierte.
Oh, das ist wenig. Hätte ich viel mehr gedacht.
Hätte ich auch
gedacht. Da hätte ich deutlich mehr.
Ja. Klar, wir wissen, dass anderswo nicht mehr, wir wissen, die haben wir dabei bei uns auch. Also bei uns wird ja auch nicht mehr viel erhoben. Also,
Und wo ist jetzt das Neusprech?
Nee, ich wollte, das habe ich euch nur mal als Wissensfrage. Wir hatten 2020, kurze Erinnerung, dann war noch Merkel-Zeit. Denn wir haben jetzt sozusagen die Zeitenwende auch überschritten. Auch.
Genau. Zeitenwende bitte ist auch so ein Wort, was sehr oft im Munde geführt wird gerade.
Zeitenwende ist 2022 Topwort.
Ja.
Das hat aber natürlich Ukraine-Krieg.
Ja, alles. Ukraine-Krieg, Energiekrise.
Ja, das ist immer die Zeitenwende. Ist ein Scholz-Wort.
Ja, ich weiß.
Ja, bezieht aber, sich auf diese.
Ja, es ist ein Scholz-Wort, aber es gibt ja oft diesen Effekt, dass man irgendwas noch nie gehört hat und dann hört man es und dann hört man es aber allen Teilen. Yeah. Und bei Zeitenwende ist es auch so.
Es ist ein Topwort des Jahres 2022.
Zeitenwende höre ich jetzt auch in anderen Zusammenhängen und das sehe ich in anderen Zusammenhängen. Also ich war jetzt gerade in der vorgestern, da war ja dieser Ausnahmefeiertag in Berlin. Das habe ich genutzt.
Der ist nicht nur in Berlin, er ist auch in MV.
In Mecklenburg-Vorpommern, ja, genau.
Wir reden vom Internationalen Frauentag.
Genau.
Kampftag.
Das war jetzt sozialistisches Neusprech.
Gut, ich war in Hamburg und war dort in der Kunsthalle. Und da gab es dann natürlich Ausstellungen. Und dann gab es dann plötzlich in den Ausstellungen, sah ich dann das Wort Zeitenwende. Da ging es aber um Veränderungen in der Kunst und auch nicht heute, sondern sonst wann. Aber da stand auch ganz groß an der Wand Zeitenwende. Also es ist offenbar ein Wort, was vielleicht veranlasst durch Scholz, das war ja, ist ja die aktuelle Ausstellung, das ist also auch vor kurzem erst beschriftet worden, offenbar jetzt auch in anderen Zusammenhängen immer wieder verwendet wird.
Dabei ist es völlig sinnentleert. Ja, ich meine, jede Minute ist eine Zeitenwende.
Zeitenwende ist wirklich, also wenn man darüber nachdenkt, was das eigentlich bedeutet.
Jede Minute.
Ist schon ja, aber trotzdem, also man verbindet ja damit. Steinmeier hat übrigens einen anderen Wort, der hat das Wort Epochenbruch verwendet. Mhm. Aber er meint ja dasselbe. Naja, also
ja,
gut, ich denke schon, dass Zeitenwende bei vielen so eine Kriegs- oder so, also der Bezug zu einem Krieg nach vielen Jahrzehnten wieder in Europa, das werden, glaube ich, viele ziehen können. Also ich finde den Begriff jetzt nicht falsch, aber dass Leute ihn wieder aufgreifen, hat ja gerade auch mit dieser Gesellschaft für deutsche Sprache zu tun. Ich meine, dieses Topwort wird ja auch immer sehr verbreitet dann.
Ja, ja, klar.
Ja, aber deswegen, es ist auch so eine Form von Entschuldigung, oder können wir ja nichts dafür, das ist die Zeitenwende. Also es wird auch schnell benutzt, um irgendwas zu entschuldigen.
Ich in dem weiß Zusammenhang nicht, ob der Scholz so weit gedacht
hat. Nee, bestimmt nicht, aber in dem Zusammenhang habe ich es in letzter Zeit mehrfach gehört.
Nee.
Ja.
Aber es ist gar kein Wort, mit dem ich. Wie sind wir jetzt auf die Zeitenwende gekommen? Was habe ich denn gesagt? Corona. Ach so, weil ich gesagt habe, vor Corona, nach Corona.
Ja, genau.
Aber wir hatten eben eine andere Zeitenwende, aber das ist natürlich eine rein deutsche Zeitenwende, nämlich dass diese Ära Merkel vorbeiging, das wollte ich sagen.
Da hattest du dann so super drauf gekommen, ja.
Wort Nummer zwei war Lockdown und einzig Englische. Wissen wir noch alle, was das bedeutet, ist glaube ich auch bei Nicht-Englischsprechern total bekannt, würde ich sagen.
Eingesperrt sein?
Ja,
eingeschlossen. Aber eigentlich heißt es doch einschließen, oder?
Ja, Lockdown, genau.
Ja.
Bist dann eingeschlossen und das war es ja eigentlich nicht. Also ich meine.
Nee, man durfte raus.
Man durfte
nicht entscheiden. Ja, du durftest raus.
Also es war nicht
wie in China, nur zur sportlichen Betätigung.
Oder
mit deinem Hund.
Deine Wohnungstür zugenagt.
Ja, aber also wir haben über ein Jahr später gelernt, was das anderswo bedeutet. Ne? Also die Videos aus den Großstädten in China, die hier ankamen, waren natürlich irgendwie gruseliger Natur.
Na, natürlich.
Also. Okay, das dritte Wort war, mal sehen, ob ihr das noch wisst, der Verschwörungserzählung statt Verschwörungstheorie. Fand ich auch interessant. Das nahm natürlich zu, genau in diesem...
Der Versuch, diesem Irrsinn, der sich dahinter verbirgt, die wissenschaftliche Legitimisierung zu nehmen, die sich in Verschwörungstheorie ja verbirgt. Mhm. Ja, im Sinne von, es könnte ja auch eine legitime Theorie sein.
Genau. Mhm. Und ich finde tatsächlich auch bis heute ist eigentlich die Theorie nicht mehr da, sondern das heißt jetzt sehr oft Verschwörungserzählung. Oder eben, also klar, Pandemieleugner und so gibt es natürlich auch. Aber ich fand interessant, dass es tatsächlich so einen Umschwung gab. Und zumindest in meinen Kreisen war Verschwörungstheorie auch schon vorher gerne benutzt und so, das Wort. Aber hat sich so ein bisschen überlebt. Das vierte Wort ist nicht Corona-bezogen, das ist Black Lives Matter. Fand ich interessant, dass es hier zum Doch, ja, Top 4 Wort gewählt wurde. Ja,
es gab hier viele Demos. Mhm.
Es gab viele Demos von Alex, eine riesengroße. Es war auch das Jahr mit dieser Rassismusstudie, die damals noch Seehofer mit wirklich albernen Argumenten abgelehnt hat. Aber ich fand es interessant, dass sie das aufgenommen haben, auch als englischsprachiges Wort. Also als Phrase. Und ich wüsste auch gar nicht, ob viele wissen, die nicht Englisch sprechen, was das bedeutet.
Ja. Auch schwarze Leben sind etwas wert.
Ja, aber ich meine, also das Übersetzen können, das ist ja mittlerweile ein Riesenproblem für Leute, die nicht Englisch sprechen. Das sind sehr viele englische Begriffe.
Aber ich habe schon den Eindruck, dass, also wenn so klassisch englische Slogans, Schlagworte und so weiter genutzt werden und gibt es schon ein generelles Verständnis, worum es geht. Also wenn keine wörtliche Übersetzung, okay. Ich glaube, viele Leute interessiert es nicht genug, um sich das wörtlich zu übersetzen. Und viele Leute sind das Englischen dann doch nicht so mächtig, um das wörtlich zu verstehen. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber ich glaube schon, dass es ein gefühlsartiges Verständnis geht, okay, da geht es um Rechte von schwarzen, nicht weißen, anderen Menschen.
Das ist natürlich George Floyd, ja.
Ja, ja klar.
Ich hab das Video nicht gesehen. Gott sei Dank. Also ich habe mir erzählt lassen, wie stark das Leute mitgenommen hat. Ich habe es mir absichtlich nicht angesehen.
Nicht gut.
Ja. Nee. Die 5 ist, und da habe ich gleich meine Frage, AHA. Und bitte? Wisst ihr noch, was die Abkürzung AHA bedeutet?
Ach, die Händewaschregel und Abstand. Abstand, Händewaschen und was war das dritte A? Das zweite A? Abstand, Händewaschen und...
Ich wusste doch nicht.
Alltagsmasken, super.
Aber Händewaschen stimmt nicht, sondern Hygiene beachten. Hygiene.
Ja, so viel gesprungen.
Ja. Und später kam noch AHAL dazu, das L für...
Genau. Aber die Alltagsmasken wurden ja schnell ersetzt durch medizinische Masken.
Ein Jahr später.
Dennoch durch durch FFP2. AHA oder AHAL gesprochen.
Ja, und dann durch FFP2, wo er zweimal ersetzt.
Ja. Ja, interessant. Ich muss das echt auch nachgucken. Ich wusste nicht mehr, obwohl das wirklich nicht lange her ist. Naja. Ich musste übrigens gestern, bin ich in einer Umgebung gewesen, wo ein Maskenzwang war, auch richtig mit Schildern. Ich dachte, oh ja, hoffentlich hast du noch eine.
Arztpraxis.
Ja, genau. Also die müssen ja noch bis 30. März. Und ich dachte, oh, hast du noch eine in der Tasche?
Natürlich.
Ich, ja, ich Gott sei Dank hatte ich noch eine. Ich war mir nicht mehr sicher. Ich habe alle durchgekramt. Ich hatte sogar noch zwei. Ja. Nummer 4.
Ja, da kommt noch was. Da muss noch was kommen.
Nummer 6, meine ich. Entschuldigung. Systemrelevant. Wisst ihr noch den Zusammenhang, Jörn?
Naja, also der ursprüngliche Zusammenhang war die sogenannte Bankenkrise.
Aber nicht 2020.
Nee, aber, da wurde systemrelevant schon mal zum ersten Mal zum großen Trend.
Ja, aber Entschuldigung, da waren die Krankenschwestern noch nicht systemrelevant.
Nee, die Krankenschwestern waren es eben noch nicht. Damals waren es die Banken. Plötzlich waren es die Krankenschwestern und Krankenpfleger.
Da ging es um die Größe und sozusagen die Potenz von der Bank, ne? Also so dieses Zerstörungspotenzial.
Ja, da war sozusagen die Theorie, wenn wir diese Bank nicht mit mit Steuergeld unterstützen, geht sie pleite. Und diese Pleite wäre so dramatisch für die Wirtschaft, dass sie uns alle massiv beträfe und zu einer weltweiten Krise führen würde. Deswegen unterstützen wir die Banken mit Milliarden. Genau. Aber in der Pandemie war es ja jemand anders. Aber er hat keine Milliarden gekriegt.
Könnt ihr eine Liste machen von systemrelevanten
Berufen?
Ja. Könntet ihr ungefähr, oder?
Ja, ich war einer.
Ich war auch einer.
Ich auch.
Ja, guck.
Mann, sind wir alle systemrelevant. Die 7, auch ein Corona-Wort.
Aber eine Anmerkung bitte? Noch, das finde ich wirklich schon relativ fies. Es hat mich auch damals, als der Begriff eine Rolle spielte, massiv gestört. Ne? Also das plötzlich wurden ja so vor allem Krankenpflegeberufe als systemrelevant eingestuft, was aber diesmal nicht dazu führte, dass sie mit Milliarden unterstützt wurden und viel mehr Geld kriegten, auch wenn sie darum protestieren, sondern es wurde ihnen applaudiert. Ja. Und ihnen wurde sozusagen gesagt, also ihr seid systemrelevant, also arbeitet gefälligst. Wenn ihr das nicht tut, ist es eure Schuld, wenn wir sterben. Genau. Und das fand ich schon sehr perfide.
Das hat vor allen Dingen nichts mich bis heute geändert. Der Gesundheitsökonom,
die streiken
der
immer noch,
jetzt, es ist unerhört.
Ja, aber ich fand es perfide. Also ich fand es wirklich perfide.
Ja, das ist, da könnten wir länger drüber reden, aber da würden wir, glaube ich, auch nicht von unserem Konsens hier abweichen. Die 7, dazu hat unser Linguistik-Spezialexperte Maha sicherlich was zu sagen, ist das Wort Triage. Und der wird uns mal sagen, woher kommt es und was bedeutet es?
Ja, Trier, französisch sortieren eigentlich. Und das ist eigentlich nur die Sortierung. Also eigentlich nichts Schlimmes. Aber es geht natürlich um die Sortierung, eben wer überleben darf und wer nicht.
Mm-mm. Hat sich nicht endlich wieder erübrigt?
Es geht nicht um darf.
Sondern darf?
Ja, doch. Also es kommt also aus der Kriegsmedizin.
Ja, ja.
Und da geht es darum, wen können wir mit den Mitteln, die uns hier zur Verfügung stehen, auf dem Schlachtfeld, retten und wen nicht. Und den, wo wir annehmen, dass wir ihn nicht retten können, da wenden wir die Mittel nicht auf, weil die besser eingesetzt wären bei all den anderen, die wir vielleicht retten können. Aber was natürlich in der Konsequenz dazu führt, dass die sterben.
Es geht, glaube ich, nicht nur um das Können. Da gibt es auch so Sachen, dass bestimmte Leute vielleicht mehr zu, also wichtiger sind,
so,
die Rettung bestimmter Leute wichtiger sind als genau. andere.
Das ist eine zweite Ebene und die spielte in der Pandemie ja eine Rolle. Das war schon durchaus interessant, dass man sagt, ja, vielleicht ist es ja besser, wenn wir unsere Mittel für junge Leute aufwenden, die ja noch ein viel längeres wirtschaftlich relevantes Leben führen können und der Gesellschaft mehr geben können, als alte Leute, die ihr Leben schon gelebt haben und uns nur was kosten.
Genau.
Und da spielte diese Ebene plötzlich eine Rolle.
Genau. Ja. Also geht es nicht nur um Können, sondern auch um
was anderes. In der ursprünglichen, ich glaube, es war Krimkrieg oder sowas.
Aber, ja, da müsste man nochmal nachschauen.
Es entstand im 19. Jahrhundert.
Schlacht von Solferino.
Ich weiß es nicht mehr. Es entstand im 19. Jahrhundert in den großen, schlimmen Kriegen.
Ja, ja, genau.
Es tauchte nach 2020, wo es ja Top 7 ist, nochmal auf, nämlich also diese Kinderkliniken-Krise gab. Ich glaube, das war 2022.
Die übrigens auch noch anhält, die ist nicht vorbei.
Naja, sie ist natürlich, sie ist nicht mehr so dringend, weil sich diese Welle an Erkältungskrankheiten und dieses andere Virus, weil sich wieder abgeflacht hat, quasi von selber.
Ja, aber also bei Kinderärzten und so ist immer noch Land unter, das ist völlig irre, was du da siehst.
Nächste ist eins, wo ich nicht mehr weiß, ob ihr das wisst, was das bedeutet. Die Top 8 Geisterspiele.
Ja, doch.
Ich nicht.
Die Spiele,
was waren das?
Das sind die Spiele, die...
ach doch, Fußball. Ja, Fußball ist nicht so meins, tut mir leid.
Ist auch nicht meins.
Ich musste das auch nachgucken und ich habe dann auch Geistermeister und so.
Ja,
aber
ohne Publikum.
Ja, ja.
Im Stadion.
Lange war das aber nicht.
Nee, das gab dann so irre Ausnahmen für die Bundesliga.
Dann, weil
die Bundesliga auch so ein Moloch ist.
Dazu
ja, und es gab auch für die Meisterschaften dann Ausnahmen von der schlimmen.
Ja, ja. Die Bundesliga ist ja auch so ein finanzieller, wirtschaftlicher Moloch.
Systemrelevant aber.
Ja.
Glaube ich.
Wahrscheinlich, so wie
und dann haben wir die neuen, über die wir aber inhaltlich hier nicht reden. Gender-Sternchen. Mhm. Also wir haben jetzt seit 3 Jahren Gender-Sternchen-Diskussion. Also da war offenbar ein erster Höhepunkt. Sonst hätten sie den nicht aufgenommen.
Ja.
Hätte ich nicht mehr unbedingt sagen können, dass es in dieselbe Zeit fällt. So die Diskussion.
Ja.
Ich arbeite ja auch bei einem journalistischen Medium, das flacht nicht ab. Wir haben das immer noch in den Kommentaren.
Ja.
Also kann ich sagen, es wird weniger geworden. Ich weiß nicht, wie bei dir ist, Kai.
Ach, ich weiß nicht. Ich führe die Debatten ja auch gern im privaten Umfeld, weil ich ja der Meinung bin, dass Sprache wandelbar sein muss. Ja? Also auch wenn wir hier Neusprech kritisieren und verschleiernde Sprache.
Ja, aber Sprache wandelt sich, ganz klar.
So geht es ja bei diesem Gender- oder Geschlechterdebattenthema ja darum, dass ein Geschlecht sichtbarer wird. Also nicht, dass es verschleiert wird, sondern dass es sichtbarer wird. Und eigentlich finde ich das sehr gut. Warum denn auch nicht? Wo ist das Problem? Und ich bin doch immer wieder verwundert mit der Vehemenz, mit der diese Debatten geführt werden. Auf beiden Seiten übrigens.
Ja,
also das finde ich schon sehr erstaunlich.
Jetzt habe ich
was für mich ist das so ein Beleg dafür, wenn dieser winzige Bereich unserer gesellschaftlichen Debatten solche Widerstände erfordert, okay, dann ist es wahrscheinlich kein Wunder, dass wir so vehement über Klimawandel und Verbrennungsmotoren und Straßenverkehr diskutieren und Radfahrende und
Also es ist nach wie vor so, es ist sehr emotional. Es ist erstaunlich, während andere Themen, die wirklich, also wo man jetzt Emotionalität erwarten würde, längst nicht so erbittert geführt werden, auch nicht so lang. Gell?
Zum Beispiel?
Na, also wenn ich zum Beispiel einfach nur aus meinem wo ich die Kommentare so sehe bei netzpolitik.org, da gibt es ja nur eine Menge, sag mal, gerade in der Tech-Regulierung oder so, wenn es um Hate Speech geht oder auch um Massenüberwachung oder so, da könntest du dir ja auch emotionale Kommentare vorstellen, aber emotional wird es in der Regel bei allem, was Gender zu.
Ja. Dann schreib mal über vegetarische oder vegane Lebensweise. Viel Vergnügen.
Wahrscheinlich fällt es in dieselbe Kategorie mittlerweile, weil das fällt unter was so Wokeness jetzt genannt wird, ne?
Nee, ich sehe das. Für mich hat es ein bisschen was zu tun, auch durchaus mit dem Verhalten der FDP, die so sagt, wir wollen nichts verbieten. Das muss der Markt regeln. Ja, keine Verbote. Weil das, glaube ich, Teil dieser Debatte ist. Ihr wollt uns unseren Lebensstil verbieten. Das ist ja der Vorwurf. Das ist dieser Vorwurf hinter der Gender-Debatte, das ist der Vorwurf hinter der Ernährungsdebatte und so weiter. Ja, ich möchte so weiterleben wie bisher, weil es ist bequem und es ist schön und es gefällt mir so. Ich möchte mich nicht ändern müssen und ihr wollt durch Verbote, dass ich mich ändere. Und da sind Menschen nicht so gut drin. Und da gibt es große Widerstände. Und für mich ist das so der Hintergrund dieser Vehemenz, dieser emotionalen.
Die Zahlen, die gab es 2020, da war die FDP.
Dieses menschliche Verhalten ist schon immer da. Ich will mich nicht ändern.
Ja, weiß ich nicht. Vielleicht haben die das noch verstärkt, das mag sein. Aber die Debatte ist eigentlich ja älter. Also die hat jetzt mit der FDP nichts zu tun, finde ich. Die verstärkt da vielleicht.
Nee, die ist nur ein Symptom dafür. Also ja, die FDP möchte keine Verbotspartei sein. Das ist ja der Vorwurf zum Beispiel an die Partei der Grünen, sie sei eine Verbotspartei.
Aber weil
das
hat ja nicht die FDP erfunden.
Nee, den hat natürlich nicht die FDP erfunden. Sie will ein Gegenmodell dazu sein.
Ich fand es interessant, ich hätte das nicht 2020 verortet. War ich eher überrascht. Und die letzte ist, bleiben Sie gesund. Und manchmal nehmen die ja so Phrasen auf, fand ich ganz interessant. Und zwei, die hatten dazu ein Corona-Quiz und zwei dieser Fragen muss ich euch mal stellen.
Bitte.
Warum spricht man vom Coronavirus? Warum hieß das Corona, wisst ihr noch?
Ja,
also das hat ja, du kannst bestimmt die Wortherkunft mal sagen. Ja,
Corona ist die Krone.
Oder Kranz?
Das ist Kranz, genau. Aber eher schon Corona, denn ich glaube, das Aussehen des Virus mit diesen Spikes, das ist schon, hat sowas wie eine Krone. Genau.
Das
die Krone hat ja auch so Spitzen.
Ursprünglich hieß es ja Covid.
Naja, wenn du dich auf die Krankheit beziehst, aber die Klasse des Virus.
Genau. Oder, das Virus, also gibt ja mehrere dieser Coronaviren und nur dieses eine verursacht eben dieses Covid-19. Es gibt ja noch viele andere Coronaviren, die erst schon vorher schon im Umlauf waren.
Ja, wir warten alle drauf.
Normale Erkältungskrankheiten verursacht haben. Und es wird noch andere geben in Zukunft.
Ich fand es so interessant, weil ich glaube, es würden viele gar nicht mehr sagen können, wo dieser Name daher kam. Und dass es das Wort natürlich früher schon gab.
Naja, klar.
In der Regel mit K geschrieben.
Okay, das wusste ich nicht.
Ah, das wusste ich gar nicht.
Im Deutschen jetzt natürlich. Und das hat aber dann sich bezog auf, wie bei einer Sonnencorona, also wenn man einen Kranz um irgendwas kann, aber auch im übertragenen Sinne. Also Kranz von Menschen oder so, der sich eine Traube von Menschen.
Ja, ja.
Vor allem wusste ich gar nicht mehr so und schon gar nicht, dass es mit K geschrieben wurde. Das ist also sehr überlagert.
Das ist ein deutsches Wort, Corona. Das ist tatsächlich, ja.
Wusste ich nicht mehr. Und die andere Frage, die ich euch stellen würde, natürlich, woher stammt eigentlich das Wort Pandemie?
Das ist griechisch.
So ist es natürlich. Für dich ist soweit leicht, Maha. Also
das zeichnet das Ausbreitungsverhalten.
Genau.
Mit diesem Flink.
Im Vergleich zu
die gesamte Bevölkerung wird erfasst.
Genau. Zu Endemie.
Endemie
und dann gibt's noch
nur innerhalb eines Volkes. Pandemie betrifft alle Völker und Epidemie
ist bei den
Völkern.
Wie gesagt, ich hatte gesagt, dass ich euch nicht mit den anderen Jahren belästigen will, aber eins muss ich euch von 2022 aber ich finde halt eher was von Zeitgeist als von Neusprech. Also wenn man sich das anguckt, finde ich, das jetzt nicht so konkret Neusprech, finde ich. Aber eins will ich euch noch sagen von 22. Natürlich die Klimakleber.
Klimakleber. Aber das könnte auch als Neusprech qualifiziert sein.
Es ist ja auf jeden Fall herabwürdigend mittlerweile.
Ja, ja.
Ich glaube, am Anfang war es ein bisschen neutral.
Und es gibt im Zusammenhang mit diesen Prozessen sehr viele Neusprechbegriffe. Das können wir gerne mal extra machen.
Ja, könnten wir eigentlich mal extra machen. Stimmt.
Ja.
Also, weil der Polizeigewahrsam und so, da könnte man ja auch diese ganze
Haufenweise. Die werden sozusagen kriminalisiert.
Die volle Härte des Rechtsstaats.
Ja. Können wir gerne beim nächsten Mal extra machen.
Das ist doch ein guter Hinweis dafür, dass wir uns häufiger für einen Neusprechfunk zusammentun wollen. Wir nehmen es uns vor.
Sehr gerne.
Ja, das werden wir tun. Männer, wie sieht es denn aus? Habt ihr jetzt noch Beispiele, die ihr auf gar keinen Fall dann
bitte? Die Heidelberger Kinder, die hatte ich vorbereitet und die brauchen wir.
Stimmt, die Bayern.
Wir brauchen das für unsere grafische Darstellung. Ja, die Heidelberger Agenda in Bayern. Markus Söders Heidelberger Agenda. Und die ist natürlich schon auffällig. Erstmal Hightech und Hightech Agenda ohne Bindestrich finde ich schon sehr auffällig. Aber gut.
Ah, du sprichst das dann nur falsch aus. Es ist natürlich vollständig Englisch.
Nee, so Markus Söder ist auch Hightech Agenda, also Hightech Agenda. Ja, oder Hightech Agenda.
Dann wäre der wieder korrekt.
Ohne Bindestrich.
Natürlich. Ja. Du verstehst den Bayern nur nicht richtig.
Kannst du mal kurz übersetzen, was eine Agenda ist?
Eine Agenda, das ist das, was man tun muss. Also Agere ist tun und Agenda ist das zu Tunende.
Vor allen Dingen ist das was Tatkräftiges.
Hightech ist die Hightech.
Ja, was? Pferde.
Hochtechnisiert.
Hochtechnologie?
Warte ja, mal. Aber ist es eine hochtechnisierte Agenda oder ist es eine Agenda für mehr Hochtechnologie? Oder?
Genau, es geht darum, dass die Politik in Bayern besonders solche Hightech-Dinge fördern will.
Ach, wie die Magnetschwebebahn.
Ja, also es geht darum.
Nee, das war ein anderer Minister.
Stoiber?
Ja.
Es geht darum, künstliche Intelligenz an Universitäten zu fördern. 22 Professuren für künstliche Intelligenz sind eingerichtet worden in Bayern.
Du meinst, die Professoren werden ersetzt durch künstliche Intelligenz oder wie?
Das wäre vielleicht auch eine gute Lösung.
Das wäre innovativ. Aber es sollen
erst Professoren für künstliche Intelligenz gefunden werden. Ja, also Professoren für künstliche Intelligenz.
Sind die denn bei der Linguistik oder sind die bei der Informatik?
Die sind bei der Informatik.
Meistens. Aber sind die nicht,
linguistische,
genau, müssen die nicht?
Müssen auch, aber es ist dummerweise vor allen Dingen die Informatik. Die
Wieso, das ist aber abwertend.
Wieso, was?
Dummerweise klingt jetzt nicht gut.
Du sprichst mit einer Informatikerin.
Interessant, nein, dummerweise deshalb, weil es sehr stark konzentriert ist auf die Informatik, aber eigentlich müsste man natürlich künstliche Intelligenz, wenn man das ernst nimmt, in verschiedenen Bereichen haben. Ja, also
in allen.
Ja.
Letztlich irgendwann. Mhm. Wie viele unserer Lebensbereiche werden inzwischen durch Algorithmen bestimmt? Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll.
No. Ja. Bitte, sag nicht dieses Algorithmenwort. Willst du mich triggern, Kai? Okay, noch ein Thema für ein künftiges
Beispiel.
Oh, da sind ja auch so Begriffe jetzt. Aber da könnte ich ja auch ewig
ja, wir auch. Ich will noch kurz die bitte wichtigen Punkte der Hightech-Agenda
bitte
nennen. Das einmal ist natürlich KI. Und da geht es sogar um den der KI-Distrikt, Distrikt aber englisch geschrieben, KI Deutsch, also KI-Distrikt Bayern, was immer das heißen
soll. Müsste doch eigentlich AI sein.
Ja, AI.
Aber Distrikt mit C, nicht mit K. Mit C, ja.
Wie in dem
Science-Fiction. Bayern ist auch kein Distrikt, aber was auch immer.
Ja, okay, und was passiert in diesem Distrikt?
Da soll ein Netz aus künstlicher Intelligenz mit München als Zentrum geschaffen werden.
Fett. Ich habe Probleme, das zu parsen. Ich kann semantisch ja, nicht, was?
Das kannst du nicht semantisch, das gibt es nicht zu parsen. Also München soll ein Zentrum sein und es soll ein Netz geben mit Endpunkten in den Regionen.
Oh, ich stelle mir jetzt so einen Oktopus vor, ihr auch?
Also das ist irgendwie, weiß ich nicht.
Ich sehe Zäune vor mir.
Ja, aber dann gibt es den zweiten Punkt.
Oh, es liegt an dem Film District 9.
Das ist der zweite Punkt der Investition und das ist Supertech. Oder ich weiß nicht, Supertech. Oder
wie man das Supertech? Was ist das?
Ja, das wird aber auch aufgeführt, was man unter Supertech versteht. Das ist einmal die Quantentechnologie, die Luft- und Raumfahrt.
Ist Supertech.
Ja, Supertech. Super. Und der dritte Punkt in Supertech ist Cleantech.
Oh, clean. Ist es irgendwie
klimaneutral?
Ich weiß
bestimmt was Nachhaltiges.
Ich klimaneutral. Kann euch nur die Schlagworte nennen. Ich kann, da steht auch noch was drunter in der Hightech-Agenda. Cleantech. Der letzte Baustein der Supertech-Initiative ist Cleantech. Wir wollen Bayern zu einer führenden Leitregion für innovativen Klimaschutz machen. Hierfür stellen wir 80 Millionen Euro zur Verfügung. Klimaschutz soll dabei nicht gegen das Auto, sondern mit der Automobilität gelingen. Wir dürfen nicht den Ast absägen, auf dem wir industriepolitisch sitzen.
Da ist er wieder, der Verbrennungsmotor.
Ein Neustart für die Zukunftsidee des Automobils.
Oh, das ist aber von echt frappierender Ehrlichkeit. Das ist ja schon faszinierend. Die halten aber auch nicht hinterm Berg. Aber ist Clean und Klimaschutz jetzt quasi so eine Art Synonym?
Ja, ja. Cleantech ist das.
Ich tippe mal auf E-Fuels.
Nee, Batterie. Dazu machen wir aus dem Forschungszentrum synthetische Kraftstoffe in Straubing.
Siehst du?
E-Fuels. Nationales Referenzzentrum.
Wusste ich doch.
Ja. Du hast recht.
Okay, also das heißt Klimaschutz und Clean ist jetzt Synonym. Hat aber sein Englischlehrer, da muss er aber nochmal nachsetzen. Oh,
der letzte Satz ist am besten, das sehe ich jetzt erst. Ich habe das ja vorbereitet, aber den muss ich überlesen haben. Als all das ist innovativer Klimaschutz, denn Technologie ist immer besser als reine Verbote aus der Steinzeit.
Boah, das ist hier der Rahmen.
Da sind sie wieder.
Als hätten wir das so vorbereitet, oder?
Da sind sie wieder.
Unglaublich.
Da gibt es ein, wie ich finde, ewiges Zitat von Erich Honecker: Überholen ohne einzuholen.
Genau.
Ja, das ist allerdings natürlich historisch wahr.
Ja. Ich glaube, mit diesen Worten können wir schließen.
Ja, und das passt auch so schön, weil wir mit Wissing anfingen.
Ja.
Und mit naja, es ist schon interessant, wie der Bogen von der aufhören. FDP zur CSU funktioniert. Also wir enden mit einem Versprechen, oder Männer?
Ja.
Das Versprechen ist, dass wir
mal einen Klimapodcast machen. Ein Klima-Neusprech-Podcast.
Also gibt es verschiedene Themenbereiche, die wir aufgreifen können.
Das also, ist gut, lasst uns das machen. Das ist
ein sehr schönes Thema. Da sieht man ja, das ist also, ja.
Wir bitten, wie immer, um Kommentare, auch um Wünsche für zukünftige Neusprechfunkprojekte. Und dann würde ich sagen, können wir uns verabschieden.
Und gerne um Wortvorschläge mit der Bitte, sie auseinanderzunehmen.
Ja.
Dann sagen wir vielen Dank und hören Sie uns wieder im Neusprechfunk 18.
Bis bald.
Bleiben Sie gesund.
Tschüss. Bleiben Sie gesund. Tschüss.